SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Die Angestellten nach Bedarf entlassen und wiederholen. Viele Schweizer Unternehmen tun das.
Ein typisches Muster ist, dass jemand die Stelle im Oktober verliert und dann im März wieder bei der gleichen Firma eingestellt wird.
Eine Studie belegt die heikle Praxis schwarz auf weiß. Jeder siebte Arbeitslose wird so behandelt. In Westafrika kämpfen die Ärzte ohne Grenzen gegen die tödliche Ebola-Epidemie. Schon 350 Menschen sind daran gestorben.
Wir versuchen wirklich unser Bestes zu tun, weil die Situation doch sehr schlimm ist.
Wir sprechen mit der Helferin vor Ort. Wie eng war die Schweiz mit Südafrikas Apartheid-Regime verbandelt? Jetzt öffnet der Bund seine Archive, die betroffenen Unternehmen aber noch nicht. Und jetzt träumen die Schweizer Fußballfans sogar vom Sieg über Argentinien.
Wir gehen jetzt gegen Honduras auf Manaus, holen 3 Punkte und gehen gegen Argentinien im Achtelfinale steil.
Hinter diesem Erfolg steht Trainer Ottmar Hitzfeld. Seine Trainergeheimnisse kennt Ex-Nazi-Spieler Stefan Chapuisat. Er teilt sie mit uns im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick und den hat Damian Rast.
Arbeitgeber beschäftigen ihre Mitarbeiter häufig nur während ertragsstarker Monate. In ertragsschwachen Zeiten schicken sie sie zur Arbeitslosenversicherung. Das zeigt eine Studie, die vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Auftrag gegeben wurde. Analysiert wurde die Zeit von 2009 bis 2011. In jedem siebten Fall kehrten die Arbeitslosen nach wenigen Monaten zu ihrem alten Arbeitgeber zurück. Besonders verbreitet ist diese Praxis in der Gastronomie und im Baugewerbe, insbesondere im Wallis und anderen Berg- und Tourismuskantonen. Auf Anfrage von Radio SRF kündigte das SECO schärfere Kontrollen an. Der ehemalige Direktor der Berner Strafanstalt Thorberg, Georges Cacivio, sei Anfang Jahr zu Recht entlassen worden. Denn er sei in diesem Amt nicht tragbar gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt ein externer Untersuchungsbericht, den der Strafvollzugsexperte Benjamin Brecker ausgearbeitet hat, im Auftrag der bernischen Polizeidirektion. Laut dem Bericht verkehrte Cacivio während seiner Zeit als Thorberg-Direktor auf dem Drogenstrich in Biel. Dieses Verhalten sei, Zitat, äußerst unprofessionell gewesen. Allerdings schreibt Brecker im Bericht auch, strafrechtlich relevantes Verhalten habe er bei Cacivio nicht festgestellt. Brecker kritisiert auch die Art und Weise, wie Cacivio angestellt wurde. So sei zum Beispiel kein Außenstehender in die Beurteilung des Kandidaten einbezogen worden. Der bernische Polizeidirektor Hans-Jörg Käser will nach eigenen Angaben die Lehren aus der Affäre Thorberg ziehen. Bund, Kantone und Gemeinden haben im Jahr 2012 insgesamt 12,7 Milliarden Franken aufgewendet für sogenannte bedarfsabhängige Sozialleistungen. Das sind 3,6% mehr als im Vorjahr. Stark gestiegen um 14,4% sind insbesondere die Kosten für die eigentliche Sozialhilfe. Es gab mehr Bezügerinnen und Bezüger und auch die Ausgaben pro Kopf nahmen zu. Ebenfalls zugenommen haben die Ergänzungsleistungen, und zwar um 3,7%. Fahrende in der Schweiz sollen so leben können, wie es ihrer Kultur entspricht. Um dies zu ermöglichen, hat der Bundesrat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Diese soll sich insbesondere mit dem Problem der fehlenden Stand- und Durchgangsplätze befassen. Der Bundesrat macht darauf aufmerksam, dass Bund, Kantone und Gemeinden sich stärker engagieren müssten, damit den Fahrenden mehr Plätze zur Verfügung stünden. In Irak soll das Parlament am kommenden Dienstag eine neue Regierung wählen. Ministerpräsident Nouri al-Maliki reagiert damit unter anderem auf internationalen Druck. Eine Regierung unter Einbeziehung aller größeren Volksgruppen lehnte al-Maliki jedoch ab. Eine neue Regierung gilt als Voraussetzung, um den Vormarsch der extremistischen ISIS-Milizen im Norden und Westen des Landes stoppen zu können. Die UNO warnt vor dem zunehmenden Konsum synthetischer Drogen. Die Herstellung von Amphetaminen, zu denen auch das Rauschmittel Crystal Meth gehört, habe weltweit zugenommen, heißt es im Weltdrogenbericht 2014. Der allgemeine Drogenkonsum hingegen sei stabil geblieben. Jedes Jahr landen Millionen Tonnen Abfall im Meer, darunter auch Fischernetze. Das sei ein großes Problem, finden Umweltschutzorganisationen. Denn in den sogenannten Geisternetzen verfangen sich haufenweise Meerestiere. Und die Netze beschädigen auch historische Schiffswracks und bedeutende archäologische Fundstellen. Nun wollen Experten des Deutschen Meeresmuseums, des WWF und des Vereins Archeomare etwas gegen die Gefahr unternehmen, zumindest in der Ostsee. Seit letztem Sommer haben sie bei 28 Schiffswracks rund um Rügen Geisternetze entdeckt. Im Spätsommer wollen sie damit beginnen, diese aus dem Wasser zu holen. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne. In den Alpen und im Süden sind die Quellwolken dichter. Lokal regnet es auch. Morgen wird es teils sonnig, teils bewölkt. In den Alpen und im Jura gehen einzelne Schauer nieder. Die Temperatur erreicht 24 bis 28 Grad.
Im Herbst jemanden entlassen und die gleiche Person im Frühling wieder einstellen. Das tun Arbeitgeber offenbar viel häufiger als bisher angenommen. Das zeigt eine Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, die uns vorliegt. Das Stoßende an dieser Praxis in den Phasen ohne Arbeit soll es die Arbeitslosenkasse richten. Und das geht auf Kosten der Allgemeinheit. Dominik Meyer.
Er sei überrascht, sagt Volkswirtschaftsprofessor Reto Völmi. Überrascht, wie viele Chefinnen und Chefs ihre Leute in der Arbeitslosenversicherung überwintern lassen. Vor allem im Gastgewerbe und auf dem Bau.
Ein ganz typisches Muster ist, dass jemand die Stelle im Oktober verliert und dann beispielsweise im März, April wieder bei der gleichen Firma eingestellt wird.
Reto Völmi und seine Mitautoren kommen in ihrer Studie im Auftrag des Bundes auf hohe Zahlen. Zwischen 2009 und 2011 erhielt Arbeitslose in jedem siebten Fall wieder Arbeit im früheren Betrieb, meist nach 4-5 Monaten.
Wenn man auf diesen saisonalen Verlauf schaut, kann man sehr wohl vermuten, dass ein großer Teil derart ist, dass der Arbeitslose weiß, dass er nachher wieder zum gleichen Arbeitgeber zurückkehren kann.
Im Wallis lassen Hoteliers, Wirtinnen und Bauunternehmer ihre Leute besonders häufig stempeln über den Winter. Verbreitet ist die Praxis auch in Graubünden, in Tourismus- und Bergkantonen also. Arbeitgeber würden ihr Risiko auslagern an die Allgemeinheit, sagt Volkswirtschaftsprofessor Völmi.
Missbrauch ist vielleicht ein starkes Wort. Allerdings ist es so, dass andere Firmen auch in derselben Branche, die ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse anbieten, zahlen für jene Firmen, die tendenziell eben nur solche Saisonjobs anbieten.
Völmi und seine Mitautoren schlagen eine ziemlich radikale Gegenmaßnahme vor. Wer seine Leute regelmäßig zum Stempeln schickt über den Winter, soll höhere Lohnbeiträge zahlen für die Arbeitslosenversicherung. Ein Anreiz, Mitarbeiter ganzjährig anzustellen. Das funktioniere auch im Gastgewerbe und auf dem Bau, sagt Völmi, mit Jahresarbeitszeitmodellen etwa.
Es ist nicht so, dass eine Branche verdammt ist, dazu Saisonverträge anzubieten, auch sogar wenn die Branche in einem Bergkanton liegt. Dafür sind die Unterschiede zwischen den Kantonen zu groß.
Nicht alle Bergkantone hätten so viele Saisonarbeitslose wie etwa das Wallis. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, winkt Oliver Scherli ab. Nein, sagt der Leiter Arbeitsmarkt, höhere Arbeitslosenbeiträge für Firmen mit vielen Saisonjobs, das komme nicht in Frage.
Die Arbeitslosenversicherung ist eine Sozialversicherung, die auf dem Solidaritätsgedanken beruht. Auch eine Ausgleichsfunktion zwischen Kantonen, zwischen Branchen, da sind wir sehr, sehr skeptisch.
Doch, sagt SECO-Mann Scherli, es müsse sich etwas ändern in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV.
Wir glauben schon, dass es hier noch Spielraum gibt, dass die RAV hier noch ein bisschen strenger sein könnten.
Es sei zum Beispiel verboten, Mitarbeiter über Jahre hinweg immer nur für ein paar Monate zum Stempeln zu schicken. Nur müssten die Kontrollen strenger werden.
Dass man dort konsequenter darauf hinwirkt, dass sie eine Vollzeitstelle suchen. Und eben auch, dass wenn solche Leute wiederholt kommen, bereits einen Vertrag im Sack haben, dass man ihnen dann sagt, dann tut es uns leid, dann bezahlt die Arbeitslosenversicherung keine Entschädigung mehr.
Die Kantone sollen bei Servierpersonal, Köchen oder Bauarbeitern etwa, die sich im Herbst arbeitslos melden, genauer hinschauen. Dafür will das SECO nun sorgen.
Dominik Meyer. Und so geht es im Rendezvous hier weiter. Der Tierschützer Kessler darf den ehemaligen Novartis-Chef Fasella beschimpfen. Die Begründung der Richter im Klartext. Miserables Zeugnis für den ehemaligen Gefängnisdirektor von Thorberg. Ein Untersuchungsbericht wie ein Kriminalroman. Lebensretter auf vier Beinen. Wir besuchen das neue Übungsgelände für Rettungshunde.
Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr auf einem Drahtseil laufen müsst und Ostereier suchen. Da würdet ihr auch ein Problem haben.
Und die schöne Bilanz von Diego Benaglio.
Ich denke, wir können stolz sein, dass wir jetzt die Schweiz im Achtelfinale an einer WM vertreten dürfen.
Seine Analyse, warum wir gewonnen haben und im Tagesgespräch, was da noch drin liegt. Gast ist Stefan Schapuiser, ein Freund von Otmar Hitzfeld. Zuerst aber nach Afrika. Ebola, das tödliche Virus, breitet sich immer weiter aus in Afrika. Besonders betroffen ist zur Stunde Guinea. Die Ärzte ohne Grenzen sind mit Hunderten von Helferinnen und Helfern in Westafrika vor Ort, seit 3 Monaten schon. Und trotzdem breitet sich die Epidemie weiter aus und gerät außer Kontrolle. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht bereits von 350 Toten. Anja Wolz arbeitet für Médecins Sans Frontières. Sie ist derzeit in Sierra Leone, wo die Helfer in den letzten Tagen ein ganzes Behandlungszentrum aufgebaut haben. Ich habe Anja Wolz gefragt, wie es sich denn unter den schwierigen Bedingungen arbeiten lässt.
Unser Team ist noch sehr, sehr motiviert und wir versuchen wirklich jeden Tag unser Bestes zu tun, weil die Situation doch sehr schlimm ist und wir einfach hier alles versuchen, dass die Patienten rechtzeitig zu uns kommen, rechtzeitig behandelt werden. Und wir wirklich versuchen, dass die Patienten das Beste bekommen können, was möglich ist.
Das Virus gilt als sehr aggressiv. Wer infiziert ist, blutet innerlich oder und auch äußerlich. Können Sie Infizierte denn noch retten oder können Sie die Menschen nur noch isolieren, damit sie nicht noch mehr Menschen anstecken?
Was wir machen, ist versuchen, das Immunsystem zu unterstützen. Hier in Sierra Leone haben wir jetzt 15 Patienten, die Ebola-positiv waren, die heimgehen konnten, weil sie Ebola-negativ wurden. Und das ist einfach auch, was uns immer noch die Motivation gibt, alles zu geben. Aber es ist natürlich sehr schwierig, ohne Medikamente gegen Ebola die Patienten zu behandeln.
Was können Sie eigentlich mit den Menschen machen, damit sie diese Antikörper entwickeln und wieder gesund werden?
Wir versuchen, das Immunsystem zu unterstützen. Einerseits, dass wir zum Beispiel spezielles Essen für die Patienten geben, Vitamine, dass wir alles tun, die sie haben, weil Patienten kommen mit Durchfällen, mit Erbrechen, mit Schmerzen, mit Fieber, dass wir alle Symptome behandeln mit Medikamenten und auch alle Patienten, die kommen, werden auch gleich mit Malaria behandelt, weil hier es auch sehr, sehr viel Malaria gibt und auch mit Antibiotika, um anderen Infektionen zu stoppen, die der Patient haben kann.
Haben die Menschen eigentlich Vertrauen zu Ihnen oder vertrauen Sie immer noch eher den Heilern, den Schamanen und Naturärzten?
Wir machen sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, dass die Patienten verstehen. Aber es ist natürlich auch schwierig in kleineren Dörfern, dass die Menschen wirklich verstehen, dass sie erst zu uns gehen sollten und nicht zum Heiler, zum traditionellen Heiler.
Wovor haben die Menschen denn genau Angst?
Sie kennen Ebola nicht. Sie wissen nicht, was Ebola ist. Sie verstehen nicht, warum so viele Menschen sterben.
Vielleicht können Sie uns schildern, wie sich das eigentlich verbreitet, dieses Virus, und weshalb es sich so sehr verbreiten konnte in den letzten Wochen, obwohl Médecins Sans Frontières und andere Organisationen ständig eigentlich am Helfen sind.
Ebola wird durch alle Körperausstrahlungen verbreitet, wie zum Beispiel einerseits Blut, Durchfälle, aber dann auch zum Beispiel durch die Brustmilch wird es verbreitet. Durch die Tränen kann es auch verbreitet werden. Und das größte Problem ist die Beerdigungen, weil traditionell werden Beerdigungen hier gemacht, dass die Patienten gewaschen, die Kleider gewechselt werden, dass sie eingecremt werden. Und wenn der Patient stirbt, versuchen die Virus, der größte Output von Virussen. Und weil die Leute hier die traditionelle Beerdigungen machen, wurden sehr, sehr viele Menschen angesteckt hier. Und da arbeiten wir natürlich auch, dass jetzt einfach Beerdigungen unter sicheren Umständen gemacht werden, die Patienten, die von uns gewaschen werden oder von den Teams, die trainiert sind, und dass keiner die Toten mehr anfasst.
Sie haben ursprünglich einmal als Krankenschwester in Würzburg gearbeitet. Wenn Sie jetzt vergleichen, unter welchen Bedingungen Sie jetzt arbeiten im Vergleich dazu, wie ist das?
Es ist natürlich eine andere Arbeit, aber Ich denke mir, durch die gemeinsame Arbeit, die wir hier machen und Patienten, die dann einfach auch nach Hause gehen können, weil sie geheilt sind, das gibt uns so viel Kraft, dass wir einfach weitergehen können. Es ist nicht zu vergleichen mit Arbeit im Krankenhaus. Ich denke mir, in Deutschland oder in der Schweiz ist es überhaupt nicht zu vergleichen. Es ist sehr, sehr viel schwieriger. Aber das Team, das wir haben, ist sehr, sehr gut. Und ich denke mir, die Erfolge, die wir hoffentlich bald erzielen, auch dass Patienten von uns geheilt heimgehen können und dass wir den Ausbruch einfach auch versuchen, hier zu stoppen, das gibt uns diese Kraft, weiterzugehen.
Ebola in Westafrika. Anja Wolz von Ärzte ohne Grenzen in Sierra Leone hat berichtet. Zum Nachhören auf srf.ch/rendezvous. Der Tierschützer Erwin Kessler hatte dem Novartis-Chef Vasella vorgeworfen, mit den Tierversuchen begehe er Massenverbrechen. Das war keine Persönlichkeitsverletzung. Das hat heute das Bundesgericht entschieden. Aus dem Bundesgericht Sascha Buchbinder.
Es gibt Freisprüche, die haben einen ausgesprochen bitteren Beigeschmack. Der Tierschützer Erwin Kessler nämlich pflichtete heute vor Bundesgericht voller Leidenschaft den beiden Richtern bei, die ihn bestrafen wollten. Und das kam so. 2009 warf Kessler auf seiner Internetseite dem damaligen Novartis-Chef Daniel Vasella vor, er habe Massenverbrechen an Tieren zu verantworten. Er mache Geld mit der Misshandlung von Versuchstieren und Kessler nannte Vasella und die übrigen Novartis-Kader Tierquäler. Vasella ließ das nicht auf sich sitzen und ging vor Gericht, bis vor Bundesgericht. Wo heute zwei der fünf Richter feststellten, der Begriff Massenverbrechen rücke Vasella in den Dunstkreis von Hitler und Stalin. Kessler werfe Vasella abscheuliches, verachtenswürdiges Handeln vor. Ganz genau pflichtete Kessler diesen Erklärungen bei. Der eine italienischsprachige und die beiden frankophonen Mitglieder des Gerichts dagegen meinten, die Anschuldigungen seien doch nur auf Tiere gemünzt und deshalb nicht zum Nennwert zu nehmen. Niemand denke bei Massenverbrechen an Tieren gleich an Völkermord. Die Anschuldigungen Kesslers seien so übertrieben, dass sie ins Lächerliche kippten. Und außerdem meine Kessler nicht Vasella persönlich. Der Novartis-Chef diene ihm nur als Sündenbock für seine demagogische Kritik an den Tierversuchen der Industrie. Mit 3-2 Stimmen wurde Kessler deshalb vom Vorwurf der Persönlichkeitsverletzung freigesprochen. Allerdings warnten die Richter, das sei kein Freipass, das Urteil beziehe sich nur auf diesen ganz speziellen Text. Das Ergebnis sei richtig, meinte Erwin Kessler nach der Verhandlung zufrieden. Allerdings sei die Begründung leider völlig falsch.
Lange waren sie gesperrt. Heikle Daten zu den Beziehungen der Schweiz zum ehemaligen Apartheid-Regime in Südafrika. Nun öffnet der Bundesrat die Archive des Bundes. Öffentlich werden damit auch Akten der Nationalbank. Ein wichtiger Bestandteil zur weiteren Aufarbeitung dieses wenig rühmlichen Kapitels der Schweizer Geschichte. Roland Wermelinger.
Die Praxisänderung in Bezug auf die Südafrika-Akten gilt auch für das Nationalbankarchiv, bestätigt ein Sprecher der Nationalbank auf Anfrage. Und das freut Joe Lang. Der Historiker und Vizepräsident der Grünen Schweiz kämpft schon lange für eine Öffnung der Archive.
Die Nationalbank war eng verbunden mit den Grossbanken. Dort vermute ich noch am meisten neue Informationen, was die eigentliche Bundesverwaltung betrifft. Da gibt es wahrscheinlich nicht mehr viel Neues zu finden.
Denn über die Südafrika-Akten im Bundesarchiv beugten sich schon Experten um den Basler Historiker Georg Kreis in einem Nationalfondsprojekt, bevor der Bundesrat die Akten sperrte, weil er Schweizer Firmen vor drohenden Sammelklagen schützen wollte. Der Schlussbericht von 2005 machte klar, dass die Schweiz das Apartheid-Regime stützte, stärkte und begünstigte. Selbst als dieses schon weltweit wegen den Menschenrechtsverletzungen geächtet wurde. Historiker hoffen, dass dank der Öffnung der Archive auf Bundesebene endlich auch ein Blick in die privaten Firmenarchive von Sulzer Nestle, den Pharma-Multis und Grossbanken möglich wird.
Die wichtigste Änderung, die noch ansteht, das ist die Öffnung der Privatarchive, der Grossbanken, der Erdöl-Multis.
Vorläufig ein frommer Wunsch. Unsere Privatarchive sind strikt nicht öffentlich und nur für den internen Gebrauch bestimmt, teilen die Mediensprecher der Grossbanken UBS und CS mit. Und die Ems Chemie, die in den 80er Jahren Munitionszünder nach Südafrika geliefert hatte, handhabt es genauso, wie sie schriftlich bestätigt.
Das Archiv von Ems Chemie ist aus Gründen des Know-how-Schutzes nur für ausgewählte Belange für Dritte zugänglich.
Um Unternehmen zu zwingen, die Daten ihrer Südafrika-Vergangenheit freizugeben, reicht ein Nationalfondsprojekt bei weitem nicht. Es bräuchte eine nationale Kommission, wie damals die Bergier-Kommission bei ihren Untersuchungen zu den Nazi-Goldgeschäften während des Zweiten Weltkriegs. So etwas ist im Moment völlig unrealistisch. Die Grünen wollen deshalb eine Reihe von politischen Vorstößen lancieren auf Bundes- und Kantonsebene. Schließlich seien die Finanzplatzkantone Zürich, Genf, Basel und Zug auch in die Geschäfte verstrickt gewesen. Auch die Kantonsarchive müssten geöffnet werden. Beim Wirtschaftsverband Economie Suisse hat man gar kein Verständnis für all diese Forderungen. Es sei schon genug geforscht worden, sagt Erich Herzog von Economie Suisse.
Die Schweiz hat, wenn man das anschaut, ihre Beziehung zu Südafrika stärker aufbereitet als andere Länder. Und auch die südafrikanische Regierung sieht hier keinen Handlungsbedarf mehr.
Herzog befürchtet sogar, dass die vom Bundesrat verfügte Archivöffnung amerikanische Prozessanwälte dazu verleiten könnte, aus diesen Unterlagen einen Fall zu bilden gegen Schweizer Unternehmen. Viel eher aber wird die Lust bei Historikern, Menschenrechtlern und der politischen Linken steigen, auch noch in die hintersten Ecken der Beziehungsgeschichte Schweiz-Südafrika zu leuchten.
Rendezvous, es ist 8:08. Für einmal standen nicht die Gefangenen, sondern der Gefängnisdirektor am Pranger. Dem Direktor der Berner Strafanstalt Thorberg wurden Führungsmängel und Amtsmissbrauch vorgeworfen, er bevorzuge Häftlinge und verkehre auf dem Drogenstrich. Die Berner Polizeidirektion hat nun die Vorfälle untersuchen lassen. Heute wurde der Bericht veröffentlicht. Christian Strübin, haben sich diese Vorwürfe erhärtet?
Diese Vorwürfe haben sich über weite Teile erhärtet, auch wenn sie strafrechtlich nicht relevant sind. Der Benjamin Brecker, der Gutachter, zieht auch seine Schlüsse daraus. Charakterlich und fachlich sei der bisherige Thorberg-Direktor nicht in der Lage gewesen, sein Amt auszuführen. Er hätte einen totalen Autoritätsverlust in Kauf genommen aufgrund seiner privaten Verfehlungen. Die Entlassung also richtig.
Nicht nur der Gefängnisdirektor hat grobe Fehler gemacht, es gab auch weitere Verfehlungen. Welche Führungsmängel sind denn nun im Ganzen zutage getreten?
Also der Gutachter kommt zum Schluss, dass das Anstellungs- und das Auswahlverfahren mangelhaft und unprofessionell war. Es war allzu eingeschränkt auf interne Köpfe, es gab keine Außensicht. Dazu kommt aber auch, dass der Thorberg selber ein dringendes Reformprogramm braucht, um seine unzeitgemäßen Strukturen und Organisationsformen und Führungsformen zu reorganisieren. Und dazu kam auch schließlich noch eine viel zu späte Information des Polizeidirektors als politischer Vorgesetzter.
Klar ist inzwischen, dass diese Vorfälle keine strafrechtlichen Konsequenzen haben werden. Wird es überhaupt Folgen haben?
Es wird durchaus Folgen haben, sei es in der Organisation, sei es in der Führung, sei es auch bei der Rekrutierung der neuen Stellen. Es wird einen neuen Direktor oder eine Direktorin für den Thorberg brauchen und es wird auch einen neuen Vorsteher für das Amt für Freiheitsentzug und Betreuung brauchen, weil der jetzige Amtsvorsteher vorzeitig in Pension geht. Es ist dies mit Sicherheit auch eine Folge dieser Untersuchung. Die neuen Chef in Amt und auf dem Thorberg werden also viel zu tun haben.
Danke für diese Informationen, Christian Strübin.
Hey, bravo!
Ja, und dieses Bellen kann Leben retten. Ein Rettungshund übt hier mit seiner Trainerin für den Fall, dass er in einem Katastrophengebiet nach Verschütteten suchen muss. Und Schweizer Rettungshunde sind gefragt. Sie kamen zum Beispiel nach dem Erdbeben und nach dem Tsunami in Fukushima zum Einsatz, nach einem Erdbeben in der Türkei oder nach dem Erdrutsch in Gondo. Ab heute gibt es in Ostermundigen bei Bern ein spezielles Übungsgelände für Rettungshunde, das erste in der Schweiz. Brigitte Mader.
Mitten im Wald ein Trümmerhaufen aus Betonplatten, Röhren, Bauschutt. So als ob hier vor kurzem ein großes Haus eingestürzt wäre. Irgendwo darunter, im ausgeklügelten Tunnelsystem, hat sich eine Person versteckt. Hündin Jaffa soll sie suchen. Jaffa zerrt an der Leine.
schon etwas, was ich muss lernen als Katastrophenhund, ein bisschen warten können.
Sagt Rea Wiese. Ihr gehört die kleine einjährige französische Jagdhündin.
Es windet zu uns entgegen. Das ist jetzt gerade ideal eigentlich für einen Hund. Das heisst, dass wenn eine Person da vorne ist, dass tendenziell die Witterung uns entgegenkommt.
Dann rennt Jaffa los. Lange sucht sie nicht. Sie scharrt an einem Ort, wedelt mit dem Schwanz und bellt. Bellen sei wichtig, sagt Rea Wiese.
Sie müssen lernen bauen. Auch diesen Winter noch, wo sie, eben, wenn sie jemanden gefunden hat, dass sie muss bauen, damit ich nachher auch weiss, dass sie jemanden gefunden hat.
Jaffa bellt am richtigen Ort.
Hey, das ist der Prima, du!
Ein Stückchen Fleischkäse verschwindet in der Hundeschnauze.
Die Belohnung ist eigentlich das A und O für einen Hund, weil er sucht und er arbeitet und er bekommt nachher auch für gute Leistung seine Belohnung.
Rund ein Dutzend Hundeteams üben an diesem Abend den Ernstfall auf dem künstlichen Katastrophengelände in Ostermundigen. Das Areal ist das einzige dieser Art in der Schweiz. REDOC, die Organisation, die in der Schweiz Rettungshunde ausbildet, hat es konstruiert. Linda Hornisberger, REDOC-Ausbildungschefin, zeigt auf einen Trümmerhaufen.
Ein Hochhaus, das zusammengeht, wo der Unterbereich zum, also wie ein Sandwich kann man sich das Ganze vorstellen, wo zum Teil eben mit der Trümmer abgedeckt ist und durch das Personen, die drinnen sind, man sieht sie nicht, man hört sie im Einsatz eben auch nicht, aber durch einen Schutt kommt die Witterung und der Hund kann die identifizieren.
Normalerweise trainiert man auf Abbruchobjekten, auf Militärgeländen in Genf und Wangen an der Aare. Ostermundigen habe einen grossen Vorteil.
Dass wir Schritt für Schritt die ganze Zeit die Anlage immer wieder anpassen können und durch das wirklich das trainieren, was wir brauchen.
Auf Trümmern ruhig und sicher gehen zum Beispiel. Tönt einfach, ist es aber gar nicht für einen Hund.
Die Hinterbeine trennt von den Vorderfüßen, so unabhängig voneinander können zu bewegen. Sie lernen nicht zu kumpen, wenn es einfach ein bisschen rutschen. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr auf einem Drahtseil müssen laufen und Ostereier suchen. Da würdet ihr auch ein Problem haben.
Rettungshunde müssen diszipliniert sein und einen guten Riecher haben. Was der Hund mit seiner Nase aufspürt, das müsse man aber auch richtig interpretieren können, sagt Linda Hornisberger.
Erst als ich das Gefühl hatte, heute sind wir ein Team, ich kann lesen, was wir sagen, erst dann wollte ich wirklich mit dem in einen Einsatz gehen.
45 Hundeteams stehen derzeit zur Verfügung für einen Einsatz. Sie sind gefragt überall auf der Welt. Auch in Fukushima setze man auf die erfahrenen Schweizer Rettungshunde.
Die Schweizer Hunde haben einen guten Ruf, sind Japan bekannt und darum hat Japan ausdrücklich gewünscht, dass unsere Hunde eingesetzt werden.
Bis auch Jaffa bereit ist für den Katastropheneinsatz, ist es noch ein weiter Weg. Rund 4 Jahre dauert die Ausbildung und das heisst üben, üben, üben.
Der Bericht von Brigitte Mader mit Jaffa im Hintergrund. Und auch die Schweizer Fußballwelt ist aus dem Häuschen. Mit einem 3:0-Sieg gegen Honduras hat sich die Schweizer Fußballnationalmannschaft in die WM-Achtelfinals geschossen. Die unschönen Erinnerungen an die torlose WM-Begegnung mit Honduras vor 4 Jahren waren gestern schon nach wenigen Minuten verflogen, als Jerdan Shaqiri die erste seiner 3 Tore machte. Weitgehend vergessen war auch die schwache Leistung gegen Frankreich. Was hat die Schweizer wachgerüttelt? Torhüter Diego Benaglio hat Antworten, die er Marcel Mentscher verraten hat.
Diego Benaglio ist nicht nur der Schlussmann dieser Nationalelf. Benaglio ist der ruhende Pol des Teams im doppelten Sinn. Auf dem Platz strahlt er mit viel Übersicht und knappen Kommandos Ruhe aus. Neben dem Platz ist der Goalie ein verbindendes Element im Multikulti-Team. Eine Aufmunterung hier, eine gut gemeinte Ermahnung da. Die Kollegen schätzen ihn und weil Benaglio im Team gut vernetzt ist, habe er auch im Vorfeld des Honduras-Spiels gespürt, dass es gut kommt.
Ich habe eigentlich in den letzten 2-3 Tagen schon ein relativ gutes Gefühl bekommen, weil wir wirklich nach der harten Niederlage noch etwas enger zusammengerückt sind. Man hat wirklich gemerkt, dass der Hinterste und Letzte verstanden hat, worum es geht und was wir grossartig erreichen können mit dem Spiel, wenn wir das Spiel gewinnen. Ich denke, das hat man heute auf dem Platz gesehen.
Die 2:5 Niederlage gegen Frankreich hat innerhalb des Nationalteams mehr bewegt, als die Spieler gegen außen zugeben wollten. es sei eine heilsame Erfahrung gegen sehr starke Franzosen gewesen. Benaglio erklärt im Rückblick:
Wachrütteln hat es nicht gebraucht. Es war mehr, dass wir uns nochmal einfach in Erinnerung rufen müssen, dass wir zum einen eine überragende Quali gemacht haben, dass die Quali aber erst wirklich so richtig vergoldet wird, wenn man dann wirklich an der WM als Achtelfinale schafft. Somit haben wir heute mit einer tollen Leistung das auch untermauert. Und ja, ich denke, wir können stolz sein, dass wir jetzt die Schweiz in einem Achtelfinale an einer WM vertreten dürfen.
So wie unter Trainer Roy Hodgson 1994 in den USA gegen Spanien und mit Kobe Kuhn 2006 in Deutschland gegen die Ukraine. Dieses Mal ist Argentinien der Gegner und die Rollenverteilung steht.
Ja, also ich meine, dass Argentinien eine der besten Mannschaften auf der Welt ist. Vor allem natürlich auch mit dem ein oder anderen Spieler, der enorm viel Qualität hat in dieser Mannschaft. Somit, ja, also die Favoritenrolle ist, glaube ich, relativ klar in dem Spiel.
Was Benaglio und seinen Teamkollegen ermöglichen wird, als Spielverderber aufzutreten. Etwas, was der Schweiz zuletzt an der WM 2010 gegen Spanien gut gelang. Gerade in dieser Sportart sei vieles nicht kalkulierbar, freut sich Benaglio.
Im Fußball ist schon vieles passiert, was nicht unbedingt vorhersehbar war. Somit wir werden uns in erster Linie darauf konzentrieren, an die guten Sachen anzuknüpfen, die paar Sachen, die noch nicht so gut waren, möglichst in den Griff zu kriegen. Aber trotz allem ist es jetzt erstmal so, dass wir heute sicher die Quali geniessen werden und uns dann erst ab morgen mit Argentinien auseinandersetzen werden.
Sagt Torhüter Diego Benaglio. Zu feiern gibt es also einiges, zum Beispiel auch Ottmar Hitzfeld, den Trainer, der die demoralisierte Mannschaft wieder auf die Füße gestellt hat. Und mit einem Weggefährten von Ottmar Hitzfeld, seinem Freund Stefan Schapwieser, sprechen wir gleich im Tagesgespräch, nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Arbeitgeber beschäftigen ihre Mitarbeiter häufig nur während ertragsstarker Monate. In ertragsschwachen Zeiten schicken sie sie zur Arbeitslosenversicherung. Das zeigt eine Studie, die vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO in Auftrag gegeben wurde. Der ehemalige Direktor der Berner Strafanstalt Thurberg, Georges Cacivio, sei Anfang Jahr zu Recht entlassen worden, denn er sei in diesem Amt nicht tragbar gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt ein externer Untersuchungsbericht im Auftrag der bernischen Polizeidirektion. Die UNO warnt vor dem zunehmenden Konsum synthetischer Drogen. Die Herstellung von Amphetaminen, zu denen auch das Rauschmittel Crystal Meth gehört, habe weltweit zugenommen, heißt es im Weltdrogenbericht 2014. Der allgemeine Drogenkonsum hingegen sei stabil geblieben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.